Aber ich glaube, was so die roten Fäden in meinem Leben sind, sind immer, ja, sich Sachen zu trauen, vor denen man ein bisschen Angst auch hat. Und immer dahin zu gehen, wo ich das Gefühl habe, dass ich persönlich am meisten wachsen kann.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute spreche ich mit Conny Zhang. Sie ist mit 28 Jahren Head of Music der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, bei Spotify geworden. Das war vor 3 Jahren. Und damit ist sie für die Musikredaktion und die Spotify-Playlist verantwortlich in der Region und hat Einfluss, ich denke mal, auf unser aller Leben. Sie ist eine der mächtigsten Frauen in der Musikbranche in Deutschland. Und das in dem Alter. Also Respekt. Wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen. Und ich muss jetzt zugeben, ich bin ja schon alt. Ich bin 63. Ich verstehe gar nichts von Spotify. Ich weiß nur, dass unser Podcast da zu finden ist. Wie funktioniert Spotify? Also jetzt mal für die älteren Hörer und Hörerinnen, die uns zuhören.
Hi Simone, also erstmal vielen Dank, dass ich heute mit dir sprechen darf. Ich muss auch sagen, ich habe deinen Podcast auch durchgehört, fühle mich sehr geehrt, dabei sein zu dürfen. Genau, wie funktioniert Spotify? Also im Grunde ist Spotify die Plattform, die ganz, ganz viel Musik an HörerInnen, also an auch dich und mich bringt. Spotify ist mittlerweile 18, also vor 18 Jahren gelauncht. Wir scherzen immer, wenn Spotify eine Person wäre, dann wäre es jetzt eigentlich eine erwachsene Folge. Person. Genau. In Deutschland ist Spotify ein bisschen jünger, da sind wir noch Teenager. Aber im Prinzip hast du die Möglichkeit, lizenzierte Musik immer, wann du möchtest, in your pocket, am Desktop, über deine Google Homes etc. zu konsumieren. Mittlerweile gibt es ja auch Podcasts, die auch gerade in Deutschland vor ein paar Jahren gelauncht sind. Ja, das heißt, unsere Mission ist es, mehr Musik an Hörerinnen zu bringen und natürlich auch, dass mehr KünstlerInnen von der Musik leben können. Also eigentlich eine sehr schöne Mission.
Es ist ja ein schwedisches Unternehmen, was ich so ohne weiteres nicht gewusst hätte. Und warum ist es jetzt regional unterschiedlich? Also warum brauchen wir ein Head of Dach und sagen nicht, ach, das machen wir alles global?
Mhm. Ja, ich glaube, viele wissen oder vergessen immer, dass Spotify aus Schweden kommt, weil es mittlerweile auch so global agiert. Und ich sag immer, dass es eigentlich die perfekte Fusion ist von dem globalen, auch teilweise sehr amerikanischen Growth-Mindset, Tech-Unternehmen, aber trotzdem haben wir auch eine europäische Kultur. Also wir haben zum Beispiel auch immer noch Fikas, so schwedische Kaffeepausen.
Okay.
Und ja, warum ist es wichtig, dass wir lokal auch Teams haben? Weil Musikkultur natürlich auch sehr lokal ist. Natürlich gibt es den Trend, dass Globalisierung auch Musik globaler gemacht hat. Ich meine, wir hören mittlerweile auch K-Pop oder Anime-Musik, deutsche Musik, gerade im elektronischen Bereich findet Gehör, auch in den USA. Aber trotzdem ist es sehr lokal und vor allen Dingen auch der deutsche Markt ist sehr lokal, um so eine Zahl zu teilen, weil es im Kontext passt, 50% der deutschen Charts sind lokales Repertoire. Das ist auch sehr besonders.
Ach, tatsächlich, ja.
Also deutschsprachiges Repertoire oder Repertoire, was aus Deutschland gearbeitet wird. Ähnlich ist eigentlich auch in Frankreich und deswegen ist es so wichtig, dass wir lokal natürlich auch vor Ort Leute haben, die das verstehen und aber auch lokalen KünstlerInnen helfen, mit der Plattform zu arbeiten und auch dem so sehr speziellen Geschmack auch der Deutschen und der Österreicher und der SchweizerInnen da auch ja das passende Angebot zu finden.
Und was ist jetzt euer Job? Sucht ihr Künstler oder stellt ihr eben genau diese regionalen Listen zusammen und sagt dann aber auch mal, ey, jetzt nehmen wir auch mal ein bisschen K-Pop dazu?
Ja, wir haben zwei Teilbereiche, so Hauptbereiche, die man sich so ein bisschen wie eigentlich ein Zahnrad vorstellen kann. Wir haben einerseits den klassischen Partnerships-Bereich, Artist-Label-Partnerships. Da sind Leute lokal vor Ort, die mit lokalen Labels arbeiten, Managements und KünstlerInnen. Und deren Aufgabe ist es im Prinzip, ja, den Menschen oder den KünstlerInnen beizubringen, wie man am besten mit Spotify arbeiten kann. Also welche Tools haben wir, welche Daten können sie einsehen, welche gemeinsamen Kampagnen können wir fahren. Das ist so der ganze Bereich, also eher industriegerichtet B2B. Und dann haben wir auch einen Bereich, das ist der editorielle Bereich und das Programming, was eher UserInnen orientiert ist, also HörerInnen. Und die überlegen sich, Hey, was wollen denn Hörerinnen hören, wenn sie Spotify öffnen? Welche Genre-Trends gibt es? Welches Angebot an Playlisten muss ich schaffen? Gibt es aber auch kulturelle Momente, wie zum Beispiel sicherlich dieses Jahr, ne, Euros 2024, Eurovision? Was muss da sozusagen auf der Plattform stattfinden, das abzubilden? Und diese Bereiche, genau, kommen dann zusammen und arbeiten dann gemeinsam an dem Ziel, mehr Musik auch in die Welt zu bringen.
Und das Geld kommt von den Usern und von Werbung, richtig?
Korrekt, ja. Wir haben zwei verschiedene Modelle. Wir haben einmal das Subscription-Modell und das Freemium-Modell, was super ist, weil du im Prinzip auch wirklich sowohl Leuten Musik anbieten kannst, die sagen, hey, ich möchte gerade oder kann nicht so viel ausgeben, ich möchte es über ein werbefinanziertes Modell nehmen jetzt und entscheide mich aber vielleicht in 2-3 Jahren oder auch früher, dann auch das Premium-Modell einzugehen. Genau, und das sind sozusagen die zwei Haupteinnahmequellen. Und das im Prinzip an Umsatz oder an Gewinn, was wir machen, kommt in einen Pool. Und daraus schütten wir ca. 70% dann zurück an die Industrie.
Okay. Jetzt wird ja häufig gesagt, oh, die Künstler kriegen zu wenig ab. Das ist für kleine oder junge Künstler oder unbekanntere Künstler ganz schwierig, jetzt in der Industrie davon zu leben. Was sagst du dazu?
Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal sehr, sehr gut, dass man über diese Themen spricht und dass man mehr Transparenz auch in die Industrie bringt. Ich glaube, dass es keinen besseren Zeitpunkt jemals gab, Künstler oder Künstlerin zu sein, weil sozusagen aber auch mit der Digitalisierung und den technischen Möglichkeiten und Globalisierung generell der Markt freier geworden ist und die Markteintrittsbarrieren niedriger geworden sind. Also wir sehen, dass insgesamt die Zahl an KünstlerInnen, die professionell Musik machen und auch die Anzahl an Musik und Songs wächst in den letzten Jahren. Und da hat Streaming auch einen sehr starken Anteil gehabt. Ich meine, das Spannende an der Musikindustrie ist ja eigentlich, dass es eine Industrie ist, die wirklich auch eine Renaissance überlebt hat. Also wenn man sich anschaut in den 90ern mit der Piraterie und wie stark die Umsätze eingebrochen sind und das mit dem heutigen Zahlenvergleich, ich glaube, letztes Jahr, da Zahlen vom BVMI zeigen, dass letztes Jahr das erste Jahr war, wo die Gesamtumsätze von Musikverkauf wieder die gleichen Levels erreicht wie vor der Piraterie. Und das sind eigentlich sehr gute Zeichen. Und Streaming treibt circa 3/4 davon in Deutschland zum Beispiel. Das heißt generell positives Wachstum. Wenn man sich jetzt Spotify anschaut, dann ist es auch wichtig zu bedenken, dass wir RechteinhaberInnen auszahlen. Also alle Musik, die wir haben, ist natürlich lizenziert und legal. Und wir schütten circa 70% von den Einnahmen, die wir haben, aus. Wir haben auch gerade Zahlen veröffentlicht, um auch da mehr Transparenz zu schaffen, dass wir allein im letzten Jahr 12 Milliarden US-Dollar in die Industrie zurückgegeben haben. Das sind Rekordwerte. Das ist, glaube ich, so der größte Partner, den die Industrie jemals hatte. Und alleine die Hälfte davon gehen an Indie-Kataloge, also im Prinzip independent. Ja, RechteinhaberInnen, Labels, Vertriebe, und das sind alles sehr, sehr gute Zeichen.
Gut, aber das heißt ja immer noch nicht, dass das gut für Künstler ist. Also im Zweifelsfall, ich verstehe das. Also es war für Künstler ganz schlecht, wenn eigentlich einfach Piraterie betrieben wurde. Das heißt, einer hat sich, wenn ich das richtig verstehe, eine CD gekauft und der Rest hat dann einfach kopiert und nie was für die Rechte bezahlt. Oder auch auf Sendern, Piratensender oder sowas gab es ja auch. Ne? Aber ihr zahlt also an Rechteinhaber. Das heißt, die Künstler und Künstlerinnen sind im Zweifelsfall immer noch ganz hinten in der Kette.
Das kommt natürlich drauf an, ne? Wir stecken nicht immer in den verschiedenen Partnerschaften, Verträgen, aber was wir schon sehen können, ist, wenn wir uns anschauen, wie viel sozusagen der Anteil auch an Spotify zum Beispiel insgesamt von Künstlereinnahmen sind, dann schätzen wir, dass KünstlerInnen generell neben Spotify auch noch andere Einnahmequellen haben, beispielsweise Touring, Ticketing, Merch. Mhm. Und das zum Teil auch insgesamt so das Vierfache von dem, was sie teilweise durch Streaming machen. Wir sehen auch Trends, dass zum Beispiel noch nie so viele kleinere Künstlerinnen beziehungsweise KünstlerInnen, die jetzt nicht in den absoluten Top, sag ich mal, Tierings sind, auch in die Charts durchbrechen. Und was wir auch sehen, ist, dass die Einnahmen von KünstlerInnen, die zum Beispiel 10.000 US-Dollar, 100.000 US-Dollar einnehmen pro Jahr, auch sich teilweise mehr als 2 bis 3 Mal verdoppeln in den letzten Jahren. Auch wenn natürlich der Gesamtwachstum des Marktes so gesund ist. Und weil mehr KünstlerInnen auch Zugang haben, Musik zu veröffentlichen, brauchst du heutzutage nicht unbedingt einen klassischen Labelvertrag. Und auch die verschiedenen Partnerschaftsmodelle ändern sich. Du hast generell mehr Zugang auch zu HörerInnen. Ne? Ich meine, früher hatte man beim Mediamarkt einen begrenzten Platz auch in den verschiedenen Regalen. Heutzutage kann jeder User, Userin im Prinzip seine KünstlerIn sich anhören und aussuchen. Natürlich bedeutet das auch, dass du sicherlich auch mehr Angebot hast. Ne? Das ist auf jeden Fall auch eine Challenge. Das hören wir auch zum Teil von KünstlerInnen, die neu anfangen. So, hey, wie schaffe ich es eigentlich, in dieser großen globalen Masse noch Gehör zu finden? Mhm. Aber das Schöne ist, das ist natürlich auch eine Challenge, aber auch Opportunität. Du hast natürlich über Social Media auch nochmal viel mehr Möglichkeiten selber, die auch eine Zielgruppe aufzubauen.
Ja, es gibt ja auch Künstler, die dann, deutsche Künstler, die dann in Korea plötzlich Hit haben oder in China oder ich weiß nicht wo, ne? Und das war früher sicher viel, viel schwieriger.
Wir hatten ein super tolles Meeting, zum Beispiel letztes Jahr mit Milky Chance. Die kennt man ja primär auch aus dem, von deren Song Stolen Dance. Das ist zum Beispiel auch eine absolute deutsche Erfolgsgeschichte, dass sie mit einem Track so viel auch in Amerika bewegt haben. Ich meine, die touren mittlerweile wirklich auf dem Lollapalooza in den Staaten, füllen Hallen aus. Und das sind immer so Stories, wo ich dann selber auch teilweise Gänsehaut bekomme, weil ja, das auf jeden Fall auch heutzutage möglich ist.
Ich habe gelesen, du wolltest vielleicht auch mal Musikerin werden. Ist das richtig?
Ja, das ist wirklich ein Scherz, den ich sehr oft sage. Aber es gibt 2 Sachen, die Leute in der Musikindustrie verbinden. Die Liebe zu Musik und das zweite ist, das fehlende Talent, es professionell zu machen. Und das war bei mir auch der Fall. Also ich habe das in der Jugend eher hobbymäßig mal angegangen. Ich habe im Chor gesungen, ich habe Gitarre gespielt, Klavier und habe auch während der Jugend mal mich so am Singer-Songwriting versucht und auch mal bei YouTube tolle Videos hochgeladen, die jetzt mittlerweile alle wieder privat sind. Aber ja, ich habe relativ schnell gemerkt, dass es für mich kein Weg ist und bin deswegen happy, dass ich jetzt meine Liebe zu Musik anders einsetzen kann.
Okay, also das war kein Scheitern, sondern das, was ja viele Jugendliche erleben. Ich probiere mal was aus, aber sorry, ich weiß, ich werde nicht Taylor Swift.
Absolut, ja.
Okay, gut. Aber Teile, du hast es eben angesprochen, ihr habt die Daten, also Teile laufen auch über Algorithmen. Also das ist dann ja auch schon länger, dass ihr mit KI arbeitet, dass einfach, wenn ich jetzt immer ein bestimmtes Genre höre, mir dann Vorschläge gemacht werden, die ähnlich sind, weil man dann denkt, okay, das passt zu ihr, richtig? Das macht sozusagen einen Algorithmus.
Genau. Spotify arbeitet seit langem schon auch mit KI. Ich glaube, das ist auch eines der großen Vorteile, die wir haben, weil es auch Studien gibt, die sagen, dass Personalisierung wirklich ein sehr, sehr großer Benefit auch für UserInnen und HörerInnen ist. Genau. Und wir haben verschiedene Wege, wie KI sozusagen oder wie du als Hörerin KI für dich nutzen kannst oder in den Angeboten. Bestes Beispiel sind Playlisten wie Release Radar, wo du jede Woche im Prinzip basierend auf deinem Hörgeschmack so das Beste der Woche vorgeschlagen bekommst. Aber wir haben auch zum Beispiel Playlist-Formate, die sowohl mit Mensch und auch, sag ich mal, Algorithmus kuratiert sind. Ein Beispiel, was ich da immer sehr gerne teile, weil es so nahbar ist, ist eine Duschplayliste, wo zum Beispiel
eine Duschplayliste.
Genau, zum Duschen.
Okay, cool.
Wo zum Beispiel ein Team von KollegInnen, also Editors, einen Songpool ausfüllt und sagt so, hey, ich glaube, in Deutschland oder in irgendwie UK sind das gerade so die Hits für die Dusche. Und dann läuft aber nochmal ein Algorithmus rüber und passt sozusagen die Playliste an. Das heißt, meine Duschplayliste sieht vielleicht anders aus als deine, weil unsere Geschmäcker vielleicht verschieden sind. Und das sind echt coole Beispiele, wie wir ja am Ende das Hörerlebnis auch besser für unsere HörerInnen machen.
Mhm. Also es besteht ja immer auch die Gefahr, dass ich mich dann in einer Blase weiter bewege, aber ich kann dann auch über so Released und vielleicht gibt mir mal Vorschläge, die was ganz anderes sind, könnte ich dann auch sagen, ey, ich möchte jetzt mal aus meiner Blase raus.
Ja, und tatsächlich, ich glaube, was viele überrascht, ist, dass der häufigste Weg, wie HörerInnen auf Spotify Musik entdecken, ist tatsächlich immer noch über die aktive Suche. Also im Prinzip, wenn man in die Suchleiste einen Begriff eingibt, wie zum Beispiel traurig oder Party, was in Deutschland sehr beliebte Suchbegriffe sind, oder auch KünstlerInnen selber oder über die Profile, das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Und letztendlich ist das Spannende oder ich finde das Gute an generell Plattformen, nicht nur Streaming, sondern auch Videoplattformen, dass du wirklich als Userin sehr, sehr individuell entscheiden kannst, wie du Musik erleben möchtest, ne? Also beispielsweise im Radio ist es so, wenn ich einfach berieselt werden lassen möchte oder ich möchte gerne mich nicht damit auseinandersetzen, dann ist Radio super. Wenn ich aber sage, hey, irgendwie fühle mich gerade traurig oder ich brauche Inspiration oder ich brauche eine Motivation, dann kann ich mittlerweile natürlich selber reingehen und sagen, gib mir irgendwas, was mir hilft. Und das, finde ich, ist das Schöne heutzutage. Mhm.
Du bist ja kaum anders groß geworden, oder? Also ich meine, Spotify ist 18 Jahre alt, so viel älter bist du gar nicht.
Ja, also ich kann mich auch immer noch an Kassetten erinnern. Aber,
okay, an Kassetten, tatsächlich?
Ja, ich habe sehr viel Benjamin Blümchen gehört früher als Kind zum Einschlafen.
Okay.
Ja.
Das ist gut, ja. Also ich komme tatsächlich aus der Generation, wo man aus dem Radio mit einem Kassettenrekorder noch versucht hat, Aufnahmen zu machen. Das waren dann ja aber irgendwo auch Playlists, ne? Und es stimmt schon, damals war man total davon abhängig, was haben die im Radio eigentlich gespielt? Und die konnten einen eigentlich viel mehr beeinflussen als jetzt das große Angebot, wo man dann wirklich sagen kann, das ist meine Stimmung, das ist mein Stil und dann stelle ich mir was zusammen. Also das ist schon spannend. Aber wie bist du auf diesen Job gekommen? Also du bist super jung und das, also Respekt vor dieser jetzt schon Karriere. Wie hat das funktioniert? Also ich habe gelesen, du hast studiert Business Administration in Berlin, San Diego und Shanghai. Hast du dich dann einfach beworben und die haben gesagt, ey cool, die brauchen wir?
Ja, Simone, vielleicht würde ich meine Antwort überraschen. Ich kann auch gleich ein bisschen Kontext dazu geben.
Okay.
Aber ich glaube, dass es am Ende auch echt viel Zufall und Glück dabei war und Fügung. Also wirklich so diese als richtige Person im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Weil natürlich habe ich in der Vergangenheit Dinge in meiner Karriere gemacht oder Stationen gehabt, die dazu geführt haben. Ich habe zum Beispiel ein sehr klassisches BWL-Studium gemacht, also Business Management BWL. Ich hatte frühzeitig Auslanderfahrung, weil ich zum Beispiel auch selber Halbchinesin bin und ich wollte nochmal ins Ausland gehen und mir eine andere Kultur auch nochmal aneignen. Bin dann kurz in die Beratung abgebogen während des Studiums, habe dann gemerkt, es ist doch nicht so die perfekte Kultur für mich oder das, was mich wirklich, wofür ich brenne. Und bin dann auch zu Universal Music gegangen während des Studiums und danach sehr, sehr schnell in die Tech-Branche bei Google. Deswegen macht es schon absolut Sinn. Also der rote Faden, so jetzt Spotify zu machen, klingt sinnig. Aber es war am Ende auch selbst für mich eine Überraschung. Ich habe mich nicht aktiv auf die Stelle beworben. Ich hatte vorher mit Spotify schon Gespräche am Laufen, weil es natürlich eine Firma ist, die super spannend ist, wenn du Musik liebst. Aber ich wurde tatsächlich von meinem jetzigen Chef Michael Krause angeschrieben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich ehrlicherweise selber auf die Stelle beworben hätte. Was vielleicht auch nochmal so zum Thema, ne, irgendwie hat man das Gefühl, dass man alle Qualifikationen erfüllt und auch so Imposter, ne? Aber ja, ich wurde angeschrieben und dann bin ich in die Gespräche reingegangen. Es waren ganz, ganz tolle Gespräche. Ja, und jetzt bin ich schon 2,5 Jahre da und bin unheimlich glücklich und fühle mich sehr privilegiert, das machen zu können. Ja.
Okay, du hast gerade Imposter angesprochen. Wir haben das auch schon mal in einer anderen Sendung gehabt, dass häufig gerade Frauen sich nicht so viel zutrauen, ne, und sagen, ey, kann ich das überhaupt? Und am Ende sich dann herausstellt, ja, klar kannst du das, aber es muss dich einer schubsen oder entdecken. Also das würdest du für dich bestätigen?
Ich glaube schon. Ich glaube, es gab auch eine Zeit, wo ich auf jeden Fall gesagt hätte, dass ich keinen Imposter habe. Aber mittlerweile mit so Reflexion und ich würde auch von mir behaupten, dass ich eine sehr reflektierte oder versuche, eine reflektierte Person zu sein, glaube ich schon, dass es Situationen gibt, wo ich auch merke, dass man sich vielleicht zweimal oder dreimal hinterfragt oder bevor man eine Entscheidung trifft, auch wirklich überlegt, habe ich alle Informationen, was gibt mir eigentlich so die Befugnis, diese Entscheidung zu treffen? Und das hat sicherlich viele auch strukturelle, systemische Gründe generell auch. Bei mir kommt sicherlich auch der Faktor hinzu, dass ich First Generation Asian bin. und da sicherlich auch noch mal eine andere Kultur sozusagen mitbekommen habe, beziehungsweise frühzeitig gelernt habe, dass ich viel selber über eine Leistung und auch über Erfahrung treiben kann. Aber ich glaube schon, dass es immer Momente gibt, wo auch vielleicht so ein Imposter dann doch noch da ist. Und ich finde es aber auch gut, dass man mittlerweile so offen drüber spricht, weil das ja im Prinzip die Möglichkeit auch ist, da dann auch rauszukommen.
Was würdest du denn jungen Zuhörerinnen raten, wenn die sagen, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, ich lasse lieber die Finger davon?
Ja, ich glaube, sich selbst zu motivieren, und das ist nicht immer einfach übrigens. Ich glaube, manchmal hilft es auch, eine Person zu haben, die einem wirklich auch nochmal in diesen Situationen den Support auch gibt und auch vielleicht so den letzten Push gibt. Aber ja, zu Dinge zu sagen, die einem Angst machen, ist, glaube ich, schon auch eine Sache, die sehr gut sein kann, auch wenn man selber über seinen eigenen Schatten springt. Und eine Sache auch, die, und das meinte ich mit am Anfang, dass es Glück und Fügung ist, die ich zumindest für mich so mittlerweile realisiert habe, ist, du kannst natürlich alles machen, um in dem richtigen Moment so die beste Kandidatin dafür zu sein. Es ist eigentlich fast wie im Leistungssport. Aber es gibt verschiedene Faktoren, die auch nicht in deiner Kontrolle sind. Und ich glaube, dem sich auch bewusst zu sein, dass man noch immer ein Puzzleteil im Gesamtbild ist und viele Dinge auch entschieden werden, ohne dass es an dir liegt, ist, glaube ich, auch irgendwie wichtig, auch so für das Selbstbewusstsein und auch so das Verständnis zu haben. Ich weiß, es klingt so ein bisschen eigentlich ironisch oder andersrum, aber wirklich auch eher empowering zu denken oder zu wissen, dass es manchmal auch wirklich andere Gründe gibt, ne? Und dann aber, ja, dann auch nicht aufzugeben.
Also ich denke, das ist wirklich wichtig, das stimmt. Also ich würde auch sicher sagen, bei meiner Karriere, es waren auch immer gute Zufälle. Ne? Und manchmal geht halt was schief und dann darf man nicht selber sagen, oh, es lag garantiert nur an mir.
Genau.
Sondern muss dann wirklich sagen, nee, also jetzt schiebe ich das nicht mir in die Schuhe, sondern bin auch realistisch und sage, ich war toll vorbereitet, aber irgendwas hat nicht geklappt und das heißt nicht, dass es nicht beim nächsten Mal klappt. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, was du da gesagt hast. Was ich auch interessant fand, du hast eben gesagt, du bist First Generation Asian und deswegen auch ein bisschen anders groß geworden im Sinne von Fleiß und Selbstständigkeit. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich glaube, mir wurde sehr früh schon vorgelebt, dass man sehr viel selber schaffen kann. Ich glaube, das sind so die absoluten positiven Beispiele. Durch zum Beispiel meine Mutter war auch alleinerziehend, deswegen da auch nochmal extra Kudos und absoluten Respekt dafür. Aber mir ist dann so relativ schnell im Studium aufgefallen, dass man schon auch so ein paar kulturelle Sachen dann auch nicht so, wo man nicht mitreden konnte zum Beispiel. Also wir waren nie Skifahren, so. Also so kleine, simple Sachen oder auch so Golfen oder eine solche Sachen, dass man so relativ früh dann auch bei mir natürlich, ich war an der Fachhochschule, ich war jetzt auch nicht in einer privaten Business-Uni, aber trotzdem, ich glaube, Leute, die Wirtschaft studieren, haben zum Teil vielleicht auch Eltern, die selber in der Wirtschaft auch arbeiten, haben mir dann auch so die Smalltalk-Themen gefehlt. Mittlerweile würde ich sagen, bin ich sehr gut im Smalltalk. Man eignet sich auch Dinge an, aber es sind so die kleinen, sag ich mal, kulturellen Unterschiede, wo du dann merkst, ah, okay, ich muss erstmal auch verstehen, so was so die Themen sind. Ich habe das heute auch immer noch, ne, auch in Gesprächen. Ich meine, die Musikindustrie ist immer noch sehr männlich dominiert, ne, muss man auch sagen. Da sind die Smalltalk-Themen zum Teil auch Themen, die anders sind oder die vielleicht auch mit mir nicht resonieren. Aber das Schöne ist, dass man ja selber auch ein Teil davon ist und dann auch einen Beitrag dazu leisten kann.
Man kann was beeinflussen, ja.
Genau.
Aber ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang mir am Sonntag die Fußballergebnisse angeguckt, weil klar war, dass das Smalltalk-Thema am Montag dann war, wie sieht die Bundesliga aus? Ne? Und die interessiert mich überhaupt nicht. Aber es war nicht unwichtig, dann ab und an mal sagen zu können, ja, da hat ja der und der folgendermaßen gespielt oder so. Das ist schon richtig. Und ich finde es erstaunlich, Wir hatten auch mal einen Podcast mit Natalia Neponetschka, die tatsächlich auch sagt, was für Schwierigkeiten Menschen haben, die aus sozial anderen Schichten kommen, aus genau diesem Grund. Man weiß nicht genau vom Elternhaus her, was muss man an Praktika machen, über welche Themen sollte man reden. Man redet über den letzten Skiurlaub und kann nicht mitreden, ne?
Ja.
Aber dann war deine Mutter auch ein Rollenvorbild.
Ja, absolut. Und ich würde selber sogar von mir behaupten, dass ich auch Privilegien hatte, ne? Also ich hatte das Privileg, ins Ausland gehen zu können. Ich hatte zwar auch ein Stipendium, aber trotzdem sind es tolle Sachen. Das ist schon auch ein Thema, was mir persönlich auch wichtig ist, auch wenn mich Leute darauf ansprechen, so diese Awareness auch zu schaffen, gerade was auch verschiedene soziale Hintergründe angeht. Auch da gibt's Studien, ne, dass wenn du zum Beispiel aus einer sozial, in Anführungsstrichen, schwachen Familie kommst oder im Prinzip aus einer Familie auch von Nicht-AkademikerInnen, dass es teilweise bis zu 3 bis 5 Generationen braucht, bis du an derselben Startlinie bist, ne? Mhm. Und teilweise natürlich auch nicht nur über Ressourcen, sondern auch das Verständnis von Fallhöhe, ne? Wie stark habe ich das Selbstbewusstsein, auch Risiken einzugehen, wenn meine Fallhöhe vielleicht höher ist? Mhm. Habe ich von meinen Eltern vorgelebt bekommen, dass ich Risiken eingehe? Also ja, es ist ein ganz, ganz großes Thema und du merkst, ich bin da auch sehr emotional zum Teil, weil ich einfach wirklich finde, dass das super wichtig ist, ja, sich dem klar zu werden.
Ja, ja, und dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, wie kann man Kinder schon ertüchtigen, gerade wenn es ein Elternhaus ist, was das vielleicht nicht kann, nicht? Also, und dass man, wie gibt man Kindern Selbstbewusstsein mit, schon frühzeitig, weil das Einfluss auf das natürlich das ganze Leben hat. Wirst du unterschätzt? Du bist jung, du bist halb Asiatin, du hast gerade erzählt, die Musikbranche ist auch noch stark männlich dominiert. Unterschätzen sich die Herren oder auch Damen?
Ja, ich bin sogar ganz Asiatin, ich bin halb Chinesin und halb Koreanerin.
Ah, okay.
Es ist schwer für mich zu sagen. Also bestimmt, ja, vielleicht. Ich glaube, ich würde nicht sagen Antwort, aber meine Perspektive darauf hin ist, ich mache es mir dann zu eigen, so offen das klingt, ne? Es ist nicht immer eine Schwäche, unterschätzt zu werden. Ich glaube, das ist so mein erster Gedanke daran. Ich glaube, was schon auf jeden Fall, was ich häufig manchmal indirekt gefragt bekomme, ist auf jeden Fall, wie alt ich bin. Also ich merke schon, dass es ein Thema auch ist. Das war sicherlich auch manchmal in der Vergangenheit, vielleicht jetzt auch manchmal immer noch, auch eine Unsicherheit von mir, über die, ja, ich bin da sehr bewusst. Aber ja, es ist nicht immer einfach eine Schwäche, unterschätzt zu werden, glaube ich.
Nee, absolut. Das kann absolut. Man kann es, wenn man es gut nutzt, kann das sogar ein Vorteil sein. Das glaube ich auch. Also wenn man gut zuhört und gut aufpasst, dann kann man das auch benutzen, um zu sagen, ey, ich bin besser, und hinterher wundern sich alle, nicht? Also das ist, das glaube ich ganz bestimmt. Wie gehst du mit dem Thema um, dass Frauen in der Musikbranche immer noch benachteiligt sind? Also es gibt viel weniger. Es gibt gerade im Management sehr wenige. Es gibt ganz tolle Künstlerinnen, und das wird dann auch immer gesagt, okay, bei den letzten Grammys gab es nur Frauen, aber letztendlich ist die Branche immer noch männlich beherrscht. Hast du da Chancen, das positiv zu beeinflussen für die Frauen?
Ich hoffe doch, absolut. ich glaube, man kann sehr offen sagen, dass es gibt eine Schieflage in der Musikindustrie auf verschiedenen Ebenen. Es gibt eine Studie von der Malisa-Stiftung, die 2021 veröffentlicht wurde, wo man sehen konnte, dass 1 von 5 Künstlerinnen global eine Frau ist. Das hat verschiedenste Gründe, sicherlich Zugang, sicherlich auch, weil auch sogar im Schritt vorher Produzentinnen, SongwriterInnen sehr männlich dominiert sind. Das macht einen Unterschied, mit wem bist du in einem Raum. Ich denke sicherlich auch, dass dadurch, dass die Musikindustrie auch immer noch verhältnismäßig ein sehr starkes People-Business ist, dass sich das gegenseitig bedingt. Also wer sitzt am Ende in den EntscheiderInnen-Positionen? Absolut. Es gibt auf jeden Fall, wie auch in anderen Industrien, positive Bewegungen. Also wenn wir uns zum Beispiel den Stream-Share von deutschen KünstlerInnen, also den Anteil an Streams auf Spotify anschauen, dann ist der von deutschen weiblichen KünstlerInnen in den letzten 3 Jahren um 36% gestiegen. Auch wenn man sich, ich glaube, die ARD hat es vor kurzem sogar auf Instagram oder die Tagesschau geteilt, wenn man sich die Chartsplatzierungen anschaut, sind auch mehr Frauen vertreten. Wir sehen auch in der Industrie positive Bewegungen. Doreen von bei Warner ist eine ganz tolle Kollegin. Gudrun Schweppe, Charlotte Stahl bei TikTok, YouTube Music, aber auch in Managements. Ich glaube, du hast ja ein tolles Interview auch mit Katharina Köhler.
Also, ja, stimmt.
Ne, es ist Thema, es gibt Bewegungen, aber man kann auf jeden Fall noch mehr machen. Ich glaube, das, was wir machen können als Spotify, auch vielleicht ich in meiner Position, sind klar, einerseits zu schauen, wie wir als Plattform weiter unterstützen können. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel die editoriellen Playlisten anschauen, also die Playlisten, die sozusagen von der Redaktion hergestellt oder aufgestellt werden, sehen wir, dass auch da der Anteil an weiblichen KünstlerInnen in den letzten 3 Jahren um 162% gestiegen ist.
Oh ja.
Auch in Entscheidungen, wie sieht ein Cover aus von der New Music Friday oder auch einer Modus Mio, die ein Deutschrap, eine Deutschrap-Playliste ist, doch mal ein wichtigeres Genre, was Frauen angeht. Das sind Entscheidungen, die wir treffen können. Wir haben Programme auch, wie zum Beispiel Equal, unser Förderprogramm für weiblich bekennzeichnete KünstlerInnen. Wir haben da mittlerweile seit Launch des Programms über 600 KünstlerInnen unterstützt und auch geplaylistet, so dass sie in den über 180 Märkten von uns auch Gehör finden und auch stattfinden. 90%, wir haben mal selber auch intern uns die Zahlen angeschaut, 90% der KünstlerInnen, die wir in der Playliste platzieren, waren noch nie vorher in einer Playliste von Spotify. Das heißt, da geben wir sozusagen den ersten Push. Und das sind so Dinge, die wir machen können. Und natürlich auch in der tagtäglichen Arbeit, ne? Also in den Entscheidungen, mit welchen PartnerInnen arbeiten wir, wie viele weibliche KünstlerInnen integrieren wir in Kampagnen von uns. Wir haben einen Musik-Summit, On Music Friday heißt der, und wir haben 62% Anteil von weiblichen SpeakerInnen auf den Bühnen. Und das sind so Momente, wo wir versuchen oder schon uns das Ziel setzen, in den Bereichen, die wir selber kontrollieren können, da natürlich auch ein Zeichen zu setzen und ja mehr für Equity dann auch zu pushen.
Hast du ein diverses Team? Achtest du da drauf?
Ja, ich habe sogar die schöne Situation, dass ich sehr, sehr viele Frauen in meinem Team habe. Man muss natürlich auch schauen, ne? Man übernimmt ein Team, wie viel kann man auch nachbesetzen. Aber wir haben 70% Anteil von Frauen in meinem Team.
Ja.
Tatsächlich. Ich muss sogar jetzt eher schauen,
ja, genau,
dass wir tatsächlich dann auch
nicht zu viele
Männer.
Frauen. Ja, genau. Es soll ja divers sein. Ja.
Aber ich muss also auch wirklich für mein Team sprechen, dass nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer in dem Team super aware sind, was das Thema angeht. Wir machen als Unternehmen auch viel. Wir haben viele Unconscious Bias Trainings. Wir hatten Anti-Racism Training mit Tupoka. Und auch bei den Einstellungsgesprächen schauen wir, dass einerseits die InterviewerInnen divers sind, ne, weil auch da hast du ja einen Bias zum Beispiel. Aber wir stellen auch Fragen, um zu gucken, hast du den kulturellen Fit und genau, bin da auf jeden Fall sehr happy.
Cool. Kommen wir zu den Wettbewerbern. Wer sind die Wettbewerber? Ich habe gehört, YouTube hat den Plan, euch zu überholen.
Letztendlich aus der Perspektive von, dass wir ein Angebot schaffen, dass Menschen Musik konsumieren, könnte jeder oder jede Plattform WettbewerberIn sein, die natürlich Zeit sozusagen im Alltag von UserInnen einnimmt. Ne? Das kann YouTube sein, das kann TikTok sein, das kann aber auch ein WhatsApp sein, weil du am Ende ja eine fixe Anzahl an Stunden am Tag auch hast. Ne? Du hast natürlich andere Streaming-AnbieterInnen oder auch andere Entertainment-AnbieterInnen und wir sind da sicherlich auch in derselben Matrix unterwegs.
Wie entstehen Musiktrends? Oder welchen Einfluss habt ihr da drauf? Also du hast ja auch gesagt, Konkurrent könnte auch TikTok sein, weil ja junge Menschen wie du eine warst, da einfach mal was hochladen und dann entdeckt werden. Nehmt ihr das denn mit auf oder wie entstehen da die Trends?
Ich glaube, du sprichst ein super wichtiges Thema an. Das ist auch das, was sich viele immer fragen, beziehungsweise auch gerade jetzt in Zeiten von verschiedenen Social-Media-Plattformen. Ich glaube, es gibt keine Zauberformel. Wenn es die gäbe, dann, ich glaube, die Person wäre wirklich mittlerweile sehr reich. Ich glaube, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass Trends immer schnelllebiger werden, dass es fast echt unmöglich ist, sie vorherzusagen. Und dass es eher wichtiger ist, zu schauen, wie man auf einen Trend reagiert und dass man sehr schnell dann raufspringt, beziehungsweise sich einen Trend nutzt und dann die Welle auch weiterreitet. Wir arbeiten bei Spotify aber auch gerne mit Trends und wir sehen auch, dass teilweise Dinge, die im echten Leben, aber auch auf anderen sozialen Plattformen passieren, am Ende auch, wir sagen mal, converten, also sich auch auf Spotify dann weiter ausbreiten. Bestes
Niederschlagen,
genau, danke. Ja. Bestes Beispiel ist Barbie. Ich glaube, Barbie, der Film, war wirklich ein riesen kulturelles Momentum. Der Song von Billie Eilish und Phineas hat ja auch einen Oscar mittlerweile bekommen. Und unsere Antwort auf den Trend war, dass wir eine globale Barbie-Playliste in Zusammenarbeit mit dem Filmstudio gelauncht haben, die auch eine der am meisten gestreamtesten Playlisten im letzten Jahr war, weil es natürlich auch cool ist für Fans und auch generell Leute, die an der Kultur interessiert sind, das auch wieder gespiegelt zu bekommen, ne? Und ich glaube, darum geht es auch, Trends sehr schnell zu entdecken und dann zu gucken, hey, wie können wir ein Angebot schaffen, damit HörerInnen auch sagen, ich fühle mich da gehört, sie verstehen mich.
Ja, das ist spannend. Also ich habe gerade einen Artikel gelesen über künstliche Intelligenz, die Schwärme erkennen kann und Schwarmverhalten. Und Trends in der Musik sind ja Schwarmverhalten von Menschen und möglicherweise uns helfen kann, sowas vorherzusagen. Aber dann muss man natürlich wissen, was muss ich messen? Welche Daten muss ich überhaupt erheben, damit die KI das kann? Und manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man sich von einem Trend überraschen lässt, ne? Das macht ja auch ein bisschen das Leben aus. Wie hältst du dich denn auf dem Laufenden? Also du musst dann ja überlegen, was ist jetzt wichtig, was ist was Neues, was könnte gut laufen hier in der Dachregion? Wie machst du das?
Ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, einer der Vorteile ist, dass wir natürlich sehr viele Daten auch haben, ne? Also wir sehen viele Daten selber auf unserer Plattform. Wir können sehen, welche Genres gerade gehört werden. Wir teilen ja auch viele Daten, wie zum Beispiel Wrapped, worauf sich die meisten UserInnen, aber auch mittlerweile KünstlerInnen sehr, sehr freuen, wo man auch sehen kann, was war der most streamed Song in einem Jahr oder Künstlerin, Künstler. Das ist so der eine Faktor. Dann natürlich, ich gehe auch selber noch auf Konzerte, weil es mir einfach ein Gefühl dafür gibt, wie Zielgruppen reagieren. Es gibt auch viele Überraschungen, die ich sehe. Beispielsweise war ich im letzten Sommer auf dem Apache-Konzert und war super überrascht, wie breit die Zielgruppe auch ist. Also da waren sehr, sehr viele natürlich junge HörerInnen, aber auch echt viele Familien, auch Leute mit ihren Enkelkindern. Also selber auf Konzerte zu gehen, ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und dann haben wir in unserem Alltag auch viele Gespräche mit verschiedenen Labels, Managements, KünstlerInnen aus verschiedenen Genres. Und das gibt uns auch ein gutes Gefühl dafür, was die Fragen sind, was Challenges sind, aber auch, ja, was auch Trends sind.
Die Branche ist ja geprägt durch Disruption. Also insgesamt Musikindustrie, ne? Also wir haben vorhin über Kassetten gesprochen. Also es gab völlig unterschiedliche Tonträger. Dann gab es tatsächlich die Entwicklung mit iTunes und Amazon und dann Streamingdienste. Ist absehbar, dass sowas wieder passieren kann? Also ist es in der Industrie, spricht man davon, dass ich Wargaming mache und sage, was könnte mein Geschäftsmodell zerstören? Seht ihr da was?
Ich glaube, wenn man sich so in der Vergangenheit anschaut, wie Industrien und auch generell Technologie sich entwickelt hat, dann kann man ja schon beobachten, dass so alle 10 bis 15 Jahre irgendwas kommt, ja, wie das iPhone zum Beispiel oder das Internet. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auch sagen, klar, es wird was kommen. Es kamen auch Trends in den vergangenen Jahren, NFTs etc., wo es spannend zu sehen sein wird, wie stark werden sie wirklich Musiknutzung, Konsum und die Industrie dann auch nachträglich verändern. Ich denke,
NFTs, nochmal für die, die es nicht wissen,
ja,
sind
non-fungible Tokens, müsste es sein.
Ja, genau. Ich glaube, ne? Das heißt, irgendwas Digitales, was ich für mich privat erwerben kann.
Genau. Und sicherlich wird KI ein großes Thema sein, ist es auch jetzt schon, ne? Merkt man auch, ist absolut so das Buzzword aktuell, wo da die Reise hingeht. Ich glaube, das wird etwas sein, ja, wo viele die Antwort noch nicht wissen und wo wir wahrscheinlich einfach mitten in der Reise sind und ja, wo es eher darum geht, sich aware zu sein, dass es ein Thema ist Und es wird sich sicherlich auch alles sehr, sehr schnell und organisch entwickeln.
Und dass man selber flexibel genug ist zu sagen, ey, dann werde ich mich auf das Neue einlassen. Ne? Was planst du? Hast du einen Plan für dich, für deine Karriere?
Oh, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde nicht sagen, dass ich konkret so meinen 2 bis 3 bis 5 Jahresplan habe. Mein Motto für dieses Jahr ist sehr stark einfach mein aktuelles Leben, sowohl irgendwie privat, aber auch Karriere zu genießen. Das ist so ein bisschen mein Motto für dieses Jahr, Dinge auch mit mehr Humor zu nehmen. Aber ich glaube, was so die roten Fäden in meinem Leben sind, sind immer, ja, sich Sachen zu trauen, vor denen man ein bisschen Angst auch hat. Und immer dahin zu gehen, wo ich das Gefühl habe, dass ich persönlich am meisten wachsen kann. Ich weiß, das ist eine sehr generische Antwort, aber
Aber das ist schon ganz gut. Also wie gesagt, ich glaube, Eleanor Roosevelt hat das auch gesagt, ne? Mach jeden Tag irgendwas, wovor du eigentlich Angst hast. Und dann merkt man, ey, war gar nicht nötig. Ich brauchte gar keine Angst zu haben und ich habe es geschafft. Oder die Welt ist nicht umgekippt, auch wenn es nicht geklappt hat. Also das finde ich schon ganz gut. Und wachsen ist natürlich ganz wichtig. Wird es immer Musikindustrie sein bei dir?
Oh, kann ich gar nicht so sagen. Ich würde das nicht ausschließen, dass ich in einer anderen Industrie noch Fuß fassen werde. Ich glaube, Musik, klar, habe ich einen sehr starken persönlichen Bezug dazu. Ich glaube, alle Menschen, die in der Musikindustrie arbeiten, lieben Musik. Das ist auch das, was die Leute verbindet. Aber wenn ich mir anschaue, ich habe auch letztens mit Freunden erst drüber gesprochen, wenn ich mir anschaue, was ich in der Vergangenheit professionell oder im Beruf gemacht habe, dann war ein großer Faktor auch, dass ich immer ein Unternehmen war, die das Leben von Menschen bereichert haben. Ne? Also sei es irgendwie Universal Music, was ja auch Musikunternehmen ist, Google, wo Leute auch wirklich durch die Suche Informationen bekommen oder ne, Google hat ja auch andere Produkte wie Maps, die den Alltag vereinfachen, jetzt Spotify, was ja sozusagen als Plattform so oft in den alltäglichen Momenten von Leuten da sind. Ne? Auf einer Hochzeit wird eine Spotify-Playliste gespielt, Babys nutzen das zum Einschlafen, man teilt es irgendwie, wenn man verliebt ist, teilt man eine Playliste, man teilt sie mit Freunden. Also das ist so das, was mich so sehr stark motiviert, dass auf eine kleine Art und Weise, und auch wenn wir keine Leben retten, und ich sage es auch immer meinem Team, wir retten keine Leben, dass man trotzdem einen Einfluss auf den Alltag von Menschen hat.
Also auch so ein bisschen das Thema Purpose.
Absolut, ja.
Also du kannst dir nicht vorstellen, in eine Firma zu gehen, wo du sagst, ey, da fehlt mir wirklich, wofür steht die und was macht die wirklich Gutes?
Absolut, ja, 100%. Mhm.
Wobei das die meisten Firmen würden behaupten, ich tue was Gutes. Also ob das nun Pharma ist oder Airline, dann sind wir aber im Zweifelsfall bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ist das mit deinem asiatischen Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob du dazu eine Aussage machen darfst, TikTok und die Sorge, die man derzeit hat mit den Daten, weil das durchaus ja für amerikanische Unternehmen nicht so viel anders ist. Da gab es ja auch Entscheidungen im Europäischen Gerichtshof, dass da Daten auch weitergegeben werden können unter bestimmten Voraussetzungen. Ist das was uns Sorgen machen muss? Oder auch Spotify? Kann Spotify mit meinen Daten irgendwas Privates anfangen, was man nicht machen sollte?
Ich weiß nicht, ob wir uns Sorgen dafür machen müssen, ist ja oft auch eine sehr individuelle Perspektive. Ne? Ich glaube, was auf jeden Fall eine Challenge und auch Aufgabe von Tech-Unternehmen ist, ist sicherzustellen, dass in Zeiten von Digitalisierung Datenschutz und Standards getroffen werden. Und dafür gibt es ja auch verschiedene Dinge wie GDPR, dass man da konform auch ist. Und ich weiß, dass da Tech-Unternehmen auch, zumindest aus der Erfahrung auch, die ich bei Google hatte, dass es die natürlich sehr wichtig ist. Das ist die absolute Basis davon. Deswegen, ja, ist ein absolutes Thema. Inwiefern das jetzt eine TikTok beeinflusst, könnte ich, glaube ich, weniger als Spotify-Person oder eine Person, die in der Branche arbeitet, sprechen, sondern eher vielleicht eher als private NutzerInnen von TikTok, ne? Aber ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ist ja das absolute.
Ist das in einem schwedischen Unternehmen ein bisschen anders? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Spotify als schwedisches Unternehmen ein bisschen anders agiert als Google.
Auch gute Frage. Ich meine, am Ende, auch da bin ich natürlich nicht 100% drin, ne? Aber am Ende sind es ja alles Unternehmen, die global agieren. Natürlich hast du eine andere Perspektive, wenn du ein US-Unternehmen bist und in einer US-Arbeitskultur sozusagen groß wirst oder aus Schweden mit dem europäischen Hintergrund. Aber letztendlich müssen alle Unternehmen ja global funktionieren und auch global denken. Das ist bestimmt auch eine Challenge. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man das so, ja, ob man das so runterbrechen kann.
Ja, ist ein Punkt. Aber zumindest habt ihr schwedische Kaffeepausen.
Das stimmt, ja.
Wobei Google ja auch Obstkörbe und sowas hat, ne? Also, aber noch eine Frage für mich als Ignorantin. Du hast es vorhin erwähnt. Was sind Wrapped-Playlists?
Absolut fair. Wir haben Ende des Jahres immer einen Jahresrückblick auf Spotify, wo wir die meistgehörten Songs oder KünstlerInnen in einer Playlist platzieren und veröffentlichen. Alle KünstlerInnen haben auch selber Zugang durch Spotify for Artists, was sozusagen deren Plattform ist, um zu schauen, wie kommt meine Musik an, welche Hörerinnen habe ich, in welchen Ländern habe ich gehört, haben dann auch einen Jahresrückblick für sich. Also wenn ich zum Beispiel dann in mein Spotify for Artists gehe, kann ich sehen, wow, ich wurde so und so viel mal gestreamt, global. Ich habe in so vielen Märkten so und so viele Leute erreicht. Das ist ein super toller Moment am Ende des Jahres, weil einerseits viele KünstlerInnen das teilen, weil sie unheimlich stolz drauf sind, was sie erreicht haben, vielleicht selber eigene Meilensteine erreicht haben, das erste Mal 1 Million HörerInnen erreicht haben, aber auch die ganzen HörerInnen auch ihre Playlisten teilen. Also du hast dann eine Playlist für dich, die sagt, Conny oder Simone, was waren deine Top-Songs im letzten Jahr?
Ah, okay, das heißt, ich habe sie auch für mich, okay.
Wie oft hast du den Song gehört? Absolut, genau. Oder welche Künstlerinnen, Künstler hast du am meisten gehört? Wir haben mittlerweile auch so ein paar Fun-Facts mit drin. Zum Beispiel, was ist dein Charakter als Hörer? Ich bin zum Beispiel eine absolute Tunnelhörerin. Also im Prinzip höre ich Songs, die ich mag, sehr oft. Also ich kann mich da so rein, okay. Ich gehe da so rein. Ich habe meinen Top-Rap-Song letztes Jahr 53 Mal in einem Tag gehört.
Und was war das?
Letztes Jahr war das, was war mein Top-Rap-Song letztes Jahr? The Japanese House, Sunshine Baby.
Okay, und den 53 Mal.
Ich habe den 53 Mal in einem Tag gehört, aber vielleicht hast du eine andere, vielleicht hast du aber eine andere Hörgewohnheit. Vielleicht hörst du dich eher durch verschiedene Künstlerinnen durch, ne? Also diese Fun Facts haben wir. Wir hatten dieses Jahr auch einen Fact, wenn du eine Stadt wärst vom Hörverhalten, welche Stadt wärst du am ehesten? Wärst du eher Berlin, wärst du eher Stuttgart? Okay. Ja, und so versuchen wir dann immer mit den Daten auch ganz coole, Dinge den UserInnen mitzugeben und die freuen sich dann jedes Jahr.
Vielleicht sollte ich doch Spotify-Kundin werden.
Ja, absolut. Wo hörst du denn Musik?
Oh du, ich bin ganz, ganz schlimm. Ich kaufe immer noch CDs. Wir haben hier in meiner Straße einen ganz, ganz tollen CD-Laden in Kiel, Frau König, eine der wenigen, die in Schleswig-Holstein oder im Norden überhaupt noch CDs verkauft. Und da kaufe ich gerne CDs und lege die auf. Und wenn man das transparent machen würde, wäre, glaube ich, momentan, und ich höre dann die ganze CD, Annenmay Kantereit.
Oh, sehr schön, okay.
Also das habe ich garantiert auch 53 Mal, aber nicht am Tag gehört, aber in einem Monat vielleicht, ja. Ach, das finde ich sehr spannend. Also das sind Fun Facts. Ich wüsste auch gerne, ob ich Kiel bin oder vielleicht doch Paris.
Ich meine, Annemarie Kantereit, da hast du natürlich auch die Verbindung zu Köln, also
ja,
vielleicht wärst du dann eher Köln, ja.
Mal schauen. Wir müssen leider schon zum Ende kommen. Ich könnte noch wirklich ganz, ganz viele Fragen stellen. Meine letzte Frage, du hast ja ein paar von meinen Podcasts gehört, von daher weißt du, was immer die letzte Frage ist und die ist, was wäre der Titel oder was wird der Titel deiner Autobiografie sein?
Ah ja, ich habe da auch eine lustige Geschichte. Also der Titel wäre Jetzt erstmal jetzt. Und ich habe tatsächlich im Januar, als ich im Urlaub mit meinen besten Freundinnen war, haben wir auch drüber gesprochen, wie würde denn deine Autobiografie heißen? Und ich finde so Jetzt erstmal jetzt klingt sehr simpel, aber zeigt eigentlich auf, dass man ja in dem Moment wirklich da sein sollte, in dem Moment genießen sollte und ja, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, auch sich nicht immer Ziele zu setzen und zu sagen, ich bin erst glücklich, wenn ich das Ziel erreicht habe, sondern wirklich, den ganzen Weg mitzunehmen und nicht zu vergessen, dass man eigentlich immer einen Weg geht. Ja, deswegen jetzt erstmal jetzt.
Aber das finde ich schön, weil ich schon glaube, dass das auch ein bisschen deine Generation ausmacht, ne? Also bei uns war es schon noch, also ich bin ja 63, schon noch, okay, wann wirst du was machen, erreicht haben und so weiter. Und tatsächlich vielleicht einiges verpasst hat, weil man zu sehr dann auf so ein Ziel zugesteuert ist und nicht gesagt hat, ey, ich genieße diesen Moment und ich lasse mich darauf ein. Und ich muss das auch, weil die Welt ändert sich heutzutage so schnell, dass Ziele, die 5 Jahre sind, vielleicht gar keinen Sinn machen, weil sich die Welt völlig geändert hat, weil die Branche eine völlig andere ist. Und deswegen sollte ich den Moment genießen. Finde ich eine sehr schöne Philosophie. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank, Conny.
Danke dir.
Ich habe wieder viel gelernt und ich habe einen absoluten Anreiz, Spotify-Kundin zu werden, um festzustellen, welche Stadt ich bin.
Ja, absolut, bitte.
Sehr gut. Dankeschön und noch einen schönen Tag.
Danke, Simone, es hat echt Spaß gemacht.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.